Komm, mein Engelchen. Nicht ganze Zeit, dass du gepennt, dir ist das auch viel zu heiß.
Oh, ich glaube, das lasse ich drin gleich, so vor, bevor es losgeht. Komm, mein Engelchen und so. Da denken die Leute, du meinst mich.
Ach, Schatzi.
Hallo, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuschauer. Hallo, Stefan.
Hallo, lieber Lars.
Wir sind zurück. We are back.
Uns gibt's noch.
Uns
Wahnsinn.
Gibt's noch. Wir haben eine unangekündigt längere Sommerpause hingelegt, aber jetzt sind wir wieder da.
Ja, ich habe eben nachgeschaut. Also, wenn wir alles online gestellt haben, das weiß
haben
ich nicht, dann haben wir das letzte Mal am 1. Juni gesendet. Das ist
Ach
Wahnsinn.
Du meine Güte. Wahnsinn. Ja, wir haben
das
uns.
Das sind ja 6 Wochen, ne?
Ja.
Mehr.
Sommerferien, mehr, ja. Längere Sommerferien. Ja, wir haben uns irgendwie
10
nicht so
Wochen,
richtig gut.
Kein 9 von 9 und keiner hat gefragt, warum nicht.
Ah, doch, ich habe schon noch die ein oder andere Frage bekommen, aber naja, jetzt sind wir wieder
du,
da.
Also
ja,
du wurdest zumindest vermisst. Ja,
das wir, ist dann so. Nein, wir wurden vermisst. Ja, wir
nein,
haben uns
du
rein, rein urlaubsmäßig haben uns nicht so gut abgestimmt. Wir hätten, vielleicht fahren wir das nächste Mal gemeinsam in Urlaub, dann ist es auch nicht so lang mit der Pause.
Als wir noch jung und knackig waren, haben wir ja auch aus dem Urlaub gesendet. Aber jetzt lass uns aufhören mit dem Schwafeln.
Genau, lass uns beginnen mit dem Thema. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über, oh, ist irgendwie kein schönes Thema eigentlich, ne? Aber gut, es hilft ja nichts. Ah, du hältst es in die Hand, hältst es in die Kamera. Wir machen eine Lesung mal wieder. Ich kann es gar nicht so richtig lesen, weil es etwas geblurrt ist. Aber sag mir mal, was du da in der Hand hattest. Oder allen
Ich
Schülern.
Habe das ziemlich neue Buch von Kommunikationswissenschaftler Martin Andre in der Hand, Vermessung der digitalen Welt, das Kompakthandbuch. Aktivitäten, Player, Märkte und Trends.
Und wie kompakt ist es? Es ist schon trotzdem.
Es ist kompakt.
Ein Buch, ne?
Es ist 176 Seiten und es hat eine schöne Bandbreite. Also auch Dinge, die wir heute sicherlich nicht so en Detail besprechen werden. Es ist ein extra Kapitel für LinkedIn drin. Es ist ein Kapitel, das hätten wir eigentlich als Schwerpunkt nehmen müssen. Dating.
Ja.
Auch das gibt's. Und ein Deep Dive Dating sozusagen. Genauso wie ein Deep Dive rechtspopulistische Alternativmedien. Also hier ist wirklich auf knappem Raum viele Zahlen, viele Erkenntnisse.
Vielleicht mal kurz erstmal, bevor wir dann über das Buch reden, zur Person. Du hast ja schon erwähnt, Martin Andre mit Doppel-E. Er ist Medienwissenschaftler an der Uni Köln. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir ihn schon namentlich erwähnt hatten, aber wir haben durchaus das ein oder andere Projekt, woran er auch beteiligt ist, auch schon bei uns hier bei 9 von 9 gehabt. Unter anderem ist er ja auch beteiligt an dem Safe Social Projekt. Ja. Wo es ja auch darum geht, eben, ja, wie der Name schon sagt, eben die sozialen Medien zu retten für uns alle vor, ja, denjenigen, um die es ja auch in dem Vermessung der digitalen Welt geht, um die Tech-Giganten sozusagen, ne? Also darum geht es ja auch bei dem Buch jetzt, worüber wir heute reden wollen.
Ja, so ist es.
Na dann?
Ja, was ist das Besondere an dem Buch? Also, was ich besonders finde, ist die Art, wie die Daten erhoben worden sind. Es sind 8000 Leute entsprechend beteiligt gewesen. Und denen hat man eine Software auf ihre Geräte gespielt. Und diese Software hat dann aufgezeichnet, was die machen. Repräsentativ ist Zusammenarbeit mit GfK gewesen. Was ist der große Unterschied? Es sind wirklich echt Daten und sind keine Online-Fragebögen oder Fragebögen, die ich ausfülle, sondern ja, man bekommt automatisch oder bekommt wirklich detailliert mit, was wer getan hat von der ganzen Geschichte. Es war nur Android-User, iOS geht's nicht, weil die das Tracking irgendwie ablehnen. Man fasst es nicht, aber nevertheless glaube ich, dass da schon eine gute Aussagekraft in den Daten liegt, die ausgewertet worden sind, die erhoben worden sind. Ja, und es ist schon, finde ich, relativ. Nicht relativ, es ist erschreckend und beeindruckend gleichzeitig.
Ja, vielleicht noch mal kurz wegen der Erhebung. Also der Vorteil ist ja, weil wir haben ja auch schon oft hier bei uns zum Beispiel die ARD, ZDF, heißt sie Online-Studie oder hat sie sich geändert? Ja, hatten wir ja auch schon öfters bei uns. Und das ist ja so ein Beispiel dafür, die ja auch der Martin André ja selber auch nennt, dass es eben die ja eher auf Befragungen beruhen. Und das Problem davon ist, dass zum einen Menschen ihre eigene Nutzung falsch einschätzen, unterschätzen auch, wie lange sie auch über die an der einen oder anderen Plattform ja unterwegs sind. Und das Zweite ist, dass eben so ja gewünschte Ergebnisse kommen, dass die Leute jetzt nicht sagen, ich scroll hier 8 Stunden am Tag durch TikTok, sondern vielleicht sagen, ich gucke auch mal Arte. Und das ist halt der Grund, warum das jetzt, warum eben diese ja, die Datenerhebung und die Studie darauf beruht, eben ja aussagekräftiger sein soll. Erinnert so ein bisschen an dieses Panel, wo ja die Fernsehnutzung gemessen wird. Ne? Da ist ja auch irgendwie so eine Box oben auf dem Fernseher und dann wird eben auch nicht gefragt, sondern es wird halt konkret geguckt, was die Leute so machen. Und hier ist es dann eben auch so. Und du hast schon gesagt, das ist teilweise erschreckend. Also es geht ja, ich habe ja am Anfang auch über Monopolbildung gesprochen. Also ich denke mal, einer oder eines der Hauptergebnisse ist, dass ja, wie ist es, 99,7% oder so des Internets ist mehr oder weniger tot und nur ein ganz, ganz, ganz geringer Teil des Internets wird überhaupt genutzt und ja, und es konzentriert sich eben vor allen Dingen auf diese Tech-Giganten, ne? Google, Meta und dann kommt lange nichts und dann kommen noch so ein paar andere.
Also wir reden jetzt von Deutschland, auch das muss man dazu sagen, also wirklich deutsche Daten.
Ja.
Wir können jetzt nicht für andere Länder reden. Und dort wurde eben so eingeordnet, es gibt 17,7 Millionen DE-Domains, die entsprechend betrieben waren. Und wie gesagt, 99,6 davon haben null Traffic. Null Traffic. Überhaupt kein Traffic. Das ist natürlich dann schon, ja. Also laut dieser Studie, gut 8.000 Leute, vielleicht waren ein paar Klicks, wenn es komplett erfasst war, oder, aber es soll ja auch repräsentativ sein. Entsprechend wenn da vielleicht ein paar Klicks generiert, wenn man das Panel weiter eröffnet hätte. Aber nevertheless ist das von der Seite erschreckend umgedreht. Ich meine, es ist nicht erstaunlich, dass der Traffic bei den großen Konzernen ist. Nur der Umfang hätte ich jetzt in dem Maße auch nicht erwartet. Also, dass es wirklich so drastisch ist, dass also Alphabet gleich Google mit allen Teilen, die Google hat, das gehört ja auch YouTube dazu, und dann auch andere Maps und andere Dinge dazu, auf der einen Seite und Meta, sprich WhatsApp, Instagram und Facebook. Im Prinzip das Netz zu großen Teilen dominieren und dass dann noch ein paar kommen, aber das sind dann auch die bekannten Namen.
Also 40% entfallen wohl auf Alphabet, also Google und Meta. Und die nächste Plattform, die kommt, ist dann Amazon mit 1,9%, TikTok 1,5%. Also dass gerade diese beiden so gering sind, ist schon erstaunlich. Wobei vielleicht auch die Prozentzahlen als solche dann vielleicht auch so ein bisschen anders oder eine andere ja anders wirken, als sie dann tatsächlich sind. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben auf jeden Fall eine große Fokussierung und eine große Konzentration eben auf diese großen, meistens US-basierten, aber nicht nur Plattformen. Und ja,
Ja,
erstmal für
TikTok ist die
sich.
einzige Ausnahme. Also ich sehe sonst nichts, was meiner Kenntnis nach außerhalb von USA liegt. Ja.
Ja, was meintest du, ist die Ausnahme? Das hatte ich nicht verstanden.
TikTok.
TikTok, ja, genau. TikTok ist die eine Ausnahme, genau. Also unter den ersten neun ist TikTok die einzige Plattform, die eben nicht überwiegend in den USA oder aus den USA ist. Alle anderen sind es. Und ja, und das ist erschreckend in der Hinsicht, dass Monopole halt jetzt in der Wirtschaft oder auch in Gesellschaften halt immer eher schlecht sind. Und ja, das ist halt vor allen Dingen erschreckend und darauf spielt ja auch Martin André dann eben vor allen Dingen an, eben auch erschreckend für ja freie Meinungsbildung, für die Medienlandschaft in Deutschland. Das ist ja der Punkt, woran es ja was dann eben die negativen Konsequenzen dann eben sind oder ausmacht.
Vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Es wird also einerseits die Reichweite wurde gemessen, aber auch
Ja.
die Nutzungsdauer,
Ja.
was natürlich auch dann, sagen wir, noch etwas aussagekräftiger ist.
Genau.
Und dreimal dürfen wir beide raten, beziehungsweise wir wissen es, welche Plattform ganz vorne ist. Und ich ziehe den imaginären Hut von meinem guten Freund Janis. Janis hat mal die Frage gestellt, mir in einem Gespräch, auf welches Tool könntest du im Internet nicht verzichten? Und was war die Antwort?
Auf welches Tool du im Internet nicht verzichten könntest?
Oder er nicht verzichten würde,
Ach
oder man
so.
nicht verzichten könnte?
Also ich meine, auf Platz 1 ist jetzt hier bei der Dauer, bei der Reichweite und bei Gesamtnutzung ist eben YouTube.
Er hat auch YouTube gesagt und das ist sehr gut begründet.
Aha.
Dort findet man alles, ja. Dort findest du die Installationsanweisung, wie du eine Dichtung an deinem Wasserhahn austauschen kannst, bis
Ja.
hin zu irgendwelchen detaillierten TED-Talks und Talks. Ich habe mir sinnigerweise natürlich gestern, vorgestern dann auch mal ein paar Talks von Martin André angeschaut. Also das ist eine umfangreiche, allumfängliche Quelle, die auch sehr, sehr stark genutzt wird. Und was natürlich auch hinsichtlich des Konsums eben zum Streaming hin zum On-Demand-Abrufen von Inhalten statt der Live-Format des realen Fernsehens auch schon einen Riesenwandel eben entsprechend darstellt.
Und jetzt aus der Sicht gesehen, es ist ja nicht per se ein Problem, würde ich sagen, oder? Weil wenn du jetzt sagst, oder wenn wir jetzt sagen, YouTube ist eben die Plattform, auf die viele nicht verzichten können, die eben auch dementsprechend eben auf Platz 1 bei der Nutzung in Deutschland, aber es gilt ja auch für andere Länder ja genauso ist, also ist das Problem, also es ist ja nicht grundsätzlich ein Problem, weil es ist ja so wie Fernsehen früher, ne? Dass man halt sagen würde, die meisten Menschen gucken halt in ihrer Freizeit Fernsehen und da würde man ja jetzt auch nicht sagen, man müsste jetzt irgendwie Fernseher verbieten. Das Problem ist ja, oder ja, worin liegt eben das Problem dabei und was ist halt anders bei YouTube?
Ja, ich denke mal einerseits die Art der Inhalte, die verfügbar gemacht werden. Wir haben ja, und da kommen wir vielleicht am Ende auch nochmal unserer Diskussion dazu, dass erstmal alle Inhalte ja verfügbar gemacht werden.
Genau.
Und also jetzt ja falsche Inhalte, Fake News oder auch extremistische Inhalte nicht unbedingt weggenommen oder gelöscht werden. Wenn dann vielleicht auch mit großer Verspätung. Und dann natürlich das zweite Problem ist natürlich, dass auch auf YouTube Algorithmen eine Rolle spielen. Logischerweise mittlerweile.
Genau.
Und das ist halt das Toxische. Das haben wir bei den anderen, sagen wir mal, bei analogen Fernsehen nicht so gehabt. Ne?
Ja, genau. Also diese algorithmische Darstellung ist halt das Problem und dann eben auch dementsprechend die Kontrolle, die jetzt, wenn wir jetzt YouTube dann nur angucken, die halt eine Plattform oder die ein Unternehmen wie Google hat, aber eben die Kontrolle über die Inhalte, die dann eben diese, wie viel sind es, vier, fünf, die eben vor allen Dingen das Internet unter sich aufteilen, vier, fünf Unternehmen, die eben die Kontrolle, die diese Unternehmen haben, das ist eben genau einer der Unterschiede, ne? Und das zweite ist, oder dass ja eben, dass eben die Unternehmen oder die Algorithmen, die eben diese Plattform bestimmen, dass die dann eben vor allen Dingen entscheiden, was die Leute sehen. Und wo dann eben auch ja Lüge und wissenschaftlich fundierte Inhalte eben nebeneinander stehen, teilweise für Menschen halt schwierig auseinanderzuhalten, was es da jetzt war und was es nicht war. Das ist halt eins der großen Probleme dabei.
Was sich natürlich noch potenziert, wenn wir es von den klassischen sozialen Medien eben entsprechend kommen.
Ja.
Ja, also auf der einen Seite YouTube sicherlich eine Herausforderung, sicherlich immer auch für mich eine sehr wichtige Quelle, aber eben auch ein nicht überschaubarer Flut an Bewegtbildern, die man eigentlich kaum noch einordnen kann. Und ich finde auch, was Martin André sehr schön beschrieben hat, ist halt auch, wie sich Google gewandert hat von der klassischen Suchmaschine, die wir beide ja auch noch aus den frühen Jahren des Internets kennen, wo man eben die 10 Top-Links bekommen hat nach einer Suche. Und er beschreibt das dann sehr schön als das Tor zum Internet und wie die Suche sich immer weiter gewandelt hatte mit Snippets, mit Texteinblendungen und jetzt mit der, ja, sagen wir, das i-Tüpfelchen, das eben die Zusammenfassung, die Gemini-generierten, KI-generierten Zusammenfassungen jetzt auch schon eingeblendet werden. Das hört sich alles sehr nicht so schlimm an, denn es ist ja toll und komfortabel für die Nutzer, für die Nutzenden. wenn ich eine Suche eben zu besagten Wasserhahn mache, bekomme ich gleich entweder ein Video oder einen Text angezeigt und so, wechselst du die Dichtung. Ich muss nicht weiterklicken. Ich muss nicht mehr zum Installateur, der diese Wechselanweisung auf YouTube aufgenommen hat oder auf seiner Webseite eben entsprechend dort präsentiert hat. Da brauche ich da nicht hin, sondern ich bleibe in Google. Und die ganzen Click-Throughs, die hier zu den, ja, diejenigen, die Informationen erstellen, die fallen weg.
Genau. Das ist halt das Problem, ne? Die Inhalte werden von Google, YouTube in dem Falle, aber genauso auch von Meta, von TikTok und so weiter sehr gerne genutzt und KI-Plattformen natürlich genauso. Also ChatGPT und so weiter, die Inhalte werden sehr gerne genutzt, aber profitieren tun halt nur sehr, sehr wenige, eben nur diese Tech-Giganten davon.
Also wir müssen es auch nochmal, denke ich mal, ganz deutlich sagen. Die Leute gehen halt nicht mehr auf den Spiegel und lesen dort was nach, sondern sie bleiben in Gemini oder einer vergleichbaren Plattform. Ich habe mich auch gefragt, ganz ehrlich, was machen wir beide eigentlich hier mit unserem Podcast und was mache ich mit meinem Blog, wenn da eh niemand im Endeffekt drauf landet. Wir sehen ja auch dort eben den Wechsel von der Search Optimization hin zur KI Optimization von der ganzen Sache. Also im Prinzip ist es vor allem an der Ecke erst einmal Google, die ganze Creme abschöpfen und dann noch die KI-Anbieter. Und dann versuchen wirklich die Leute auf der eigenen Plattform zu halten. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist in dem Buch jetzt noch nicht enthalten. Ich habe auch zugegebenermaßen vergessen, das nochmal hier rauszuholen, dass irgendwie amerikanische Konzerne jetzt alte Bücher aufkaufen.
Ja, und also zerstören, ne?
Zerstören, aufkaufen, Wissen, und auch da kann man ein entsprechendes Motiv schon dahinter eben sehen, ja. Und das Perfide aus meiner Sicht ist jetzt wirklich, dass es ja für die Leute komfortabel ist, und wenn es komfortabel ist, dann ändert man es nicht, dann bleibt man einfach drauf. Ja, und wir wissen alle noch aus unserer Zeit, wie wir uns durchgeklickt haben, wir verschiedene Webseiten anschauen mussten, um zu einer Antwort zu kommen, um irgendeine Information zu bekommen. Und die wird Information, die Antwort jetzt sofort präsentiert. Ob die jetzt stimmt, ist wieder eine ganz andere Frage. Oder ob die glatt gebügelter KI-Brei ist, das weiß man nicht. Also da gibt es sicherlich auch Fragezeichen. Wir haben das sehr oft hier am Podcast gehabt, dass KI halluziniert. Jeder, der KI intensiv nutzt, sollte das auch jeden Tag merken oder mag das auch jeden Tag.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist ein Punkt, ein klassisches Beispiel, dass wie Google eben hier den Verkehr von den anderen Leuten, den anderen Webseiten absaugt, einfach fernhält, die kommen gar nicht hin. Und in einem anderen Vortrag hat er das nicht nur als Stadt bezeichnet, leere Stadt, sondern ein Friedhof. Also das Prinzip verbinden wir uns mit den normalen kleinen Blogs, mit den kleinen Podcasts, aber auch sogar größere Verlagshäuser ja auf dem Friedhof oder in der Stadt. Und bei uns kommt sowieso niemand rein, sondern die gehen eben zu Google und den anderen.
Genau, weil ich würde sagen, da kommen wir dann eben auch zu dem, ja, zu einem Kern von der ganzen Sache, weil klar ist es auch so, dass wir jetzt hier mit unserem 9-von-9 Angebot oder du mit deinem Blog, dass das irgendwie auch Teil von diesem, nennen wir es Geisterstadt, nennen wir es Friedhof, nennen wir es wie auch immer wir es nennen wollen, dann irgendwie sind, wobei ich das, also Geisterstadt ist halt, würde ich noch ein bisschen relativieren, weil die Frage ist ja auch, was ist der Anspruch, den wir, also wenn ich das jetzt auf uns beziehe, den wir haben, wir wollen ja nicht mit YouTube oder mit den großen Medienhäusern oder so konkurrieren. Das ist ja nicht das Ziel.
Nein.
Das passiert ja auch nicht.
Das wollte ich die ganze Zeit erst.
Ja, tut mir leid. Dann, weiß ich auch nicht. Da muss ich meine Ambitionen nochmal überdenken und auch die Zeit.
Spaß dürfen wir ja auch nicht haben. Da war da auch eine Diskussion. Ja?
Also, was dürfen wir nicht haben?
Es geht ja. Spaß.
Spaß, nein, nein, Spaß dürfen wir auch nicht haben, das stimmt.
Hatten wir auch eine solche Diskussion.
Ja. Aber der Kern ist ja, und das ist auch das, worüber Martin André sich daneben sehr große Gedanken macht, ist halt, was bedeutet das eben für unsere mediale Öffentlichkeit und dementsprechend dann eben auch wieder für unsere Demokratie. Das ist ja der Punkt, ne? Dass halt nicht nur die Medien die Plattform ist sozusagen für dich und mich und für alle irgendwie einfacher machen, Informationen zusammengefasst oder geballte Informationen zu bekommen, ohne dass man auf irgendwelche Webseiten, andere Webseiten dafür gehen muss, sondern
Zero
man
Click.
Geht eben, man geht eben auch nicht mehr auf die Medien. Das ist halt das Problem. Oder, ich meine, auf der anderen Seite können natürlich alle Medien auch diese Plattform nutzen, tun sie ja auch. Ne? Öffentlich-rechtliche Medien, die Zeit, FAZ und so weiter sind ja präsent auf YouTube, sie sind präsent auf den Meta-Plattformen, auf TikTok, aber sie verdienen halt kein Geld da, weil halt die Werbeeinnahmen gehen halt an die großen Plattformen und niemand geht eben mehr durch diese Veränderung der Outgoing-Klicks, niemand geht eben mehr auf das Angebot, wenn sie einmal auf TikTok, auf Meta, auf YouTube sind.
Schauen wir uns nochmal die anderen Plattformen an, weil die Mechanismen, ich glaube, wir nutzen sie täglich. Ich sage jetzt mal wir als große Mehrheit der Nutzenden. Amazon ist hier so das zweite Beispiel.
Ja.
Muss man ja sagen, genau wie Google erstmal die beste Suche hat, Amazon den besten Onlinehandel geboten, bietet ihn vielleicht sogar heute noch.
Ja.
Von der ganzen Sache her. Aber auf der anderen Seite, man hat die Leute auf Amazon auf die Plattform bekommen. Das ist auch wirklich, denke ich, komfortabel. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber im Hintergrund passiert halt, dass das sind wirklich Zahlen, die auch Anträge nennt, 30% der Amazon-Händler verdienen nichts mehr. Weil ja. Amazon selbst für die Abwicklung so viel Geld entsprechend nimmt, dass es für die Händler nicht mehr lohnt. Oder aber, und das finde ich ja noch mehr perfid oder noch perfider, Amazon sieht, welche Artikel am besten laufen, zum Beispiel irgendein Ladekabel. Und was machen sie?
Ja, sie bieten es selber an.
Sie bauen es nach, lassen es nachbauen und bauen es unter der Amazon-Brand oder bieten es unter der Amazon-Brand an. Sie nutzen also die Daten ihrer Händler, um für sich zu analysieren, wo kann ich noch mehr Geld verdienen, um entsprechend hier noch erfolgreicher zu sein und damit unser Freund Jeff Bezos ganz wenig mieten kann für die nächste Hochzeit, die vielleicht irgendwann entsprechend fällig ist. Also es ist schon sehr, sehr frappierend, was da eben entsprechend passiert und sehr, sehr bedenklich.
Ja, und was sind die Lösungen? Wir nutzen es einfach nicht mehr, du und ich.
Ich bin noch nicht bei der Lösung. Ich bin immer noch bei der Analyse der Probleme. Du bist schon natürlich, weil du jünger bist, deutlich weiter. Ja, jetzt haben wir Google uns angeschaut, wir haben uns Amazon angeschaut. Du hast eigentlich schon die sozialen Medien auch wieder genannt. Was geht bei den sozialen Medien am besten? Was läuft am besten?
Aufregung, Emotionen.
Emotionalisierende Inhalte, ja? Und die werden auch hochgespielt und hochgerankt von den Algorithmen. Und da sind wir wirklich dann ganz nicht weit davon weg, was du eben gesagt hast, was André immer wieder betont. Was bedeutet das denn alles für unsere Demokratie? Und ich fand's auch nicht, ich weiß nicht, ob es ein Buch drin ist, da bin ich auf die Stelle noch nicht gestoßen, weil ich noch nicht ganz durch bin mit dem Buch. Das Beispiel Markus Söder, der Foodblogger Markus Söder, macht keine seriösen Inhalte, sondern er beißt in die Wurst oder isst den Hamburger oder sonst irgendwas und kriegt dafür Klicks und Likes. Das ist vielleicht noch die vergleichsweise harmlose Variante. Wir wissen, dass andere Inhalte von gewissen rechtsextremen Parteien vor allem genau nach dem gleichen Mechanismus eben entsprechend produziert werden und produzieren und die eben nach oben gerankt werden, weil eben dort eben Wut, Aufregung, Erregung, Empörung, name it, eben entsprechend zieht. Ja. Und jemand, der diese Mechanismen hier auch ganz besonders gut kann, das ist nicht hier in Deutschland, sondern der sitzt
in den USA zum Beispiel, der Herr Trump. Den meinst du wahrscheinlich?
Im Weißen Haus, ja.
Ja. Wobei man ja auch sagen kann, also Emotionalisierung könnte man ja auch sozusagen demokratisch aus der demokratischen Mitte heraus machen. Ist ja jetzt nicht so, dass Emotionalisierung nur irgendwie an den Rändern geschehen muss. Ne?
Also André, und ich bin da bei ihm, sagt halt, das, was jetzt erklärend ist, was ausgleichend ist, was kompromissorientiert ist, kann einfach nicht so emotionalisieren, kann nicht so durchdringen, wie der blanke Hass oder die schönen, einfachen Wahrheiten, die erstmal plausibel klingen und wo ich dazu nicken muss.
Ja.
Wenn ich schon mein eigenes Hirn einschalten muss, um über was nachzudenken, ist halt deutlich, deutlich schwieriger. Ja, also da haben wir vielleicht so drei Grundmechanismen, die André wirklich ganz hervorragend im Buch rausarbeitet, wie Google vom Tor zum Internet, zum Aufenthaltsraum wurde, wie Amazon eigentlich seine Händler ich sag's jetzt mal, verarscht und sich zu einer auch ja im Online-Handel zu einer ja, nicht Monopolposition, aber auch einer sehr dominanten Position gewandelt hat und dann eben wie Meta, Instagram, aber auch TikTok da entsprechend sich mit Empörung Klicks generieren und eben auch durch ihre Algorithmen entsprechend Dinge bevorzugen. Und das alles unter dem Namen eines freien Internets, der freien Meinungsäußerung.
Und was man aber auch dazu nochmal sagen muss, das Ganze hat ja, oder würde ich jetzt mir denken, aus zwei Gründen ja auch funktioniert, in dem Sinne, dass die halt groß geworden sind. Das eine, wir haben das alle mitgemacht. Es ist ja so, ja. Ne, wir haben ja die ganzen Plattformen genutzt, weil sie eben, du hast es am Anfang am Beispiel von Google gesagt, ja auch Vorteile bringt. Also Amazon zum Beispiel hat einen super Kundenservice. Du erreichst
die Leute Lieferung immer. Funktioniert, kannst,
genau,
alles super.
Alles
ja.
super. Also das ist halt das eine, wir haben es halt alle mitgemacht, aber
Google war die beste Suche.
Ja, genau. Aber das Zweite ist halt, auch Investoren haben es eben mitgemacht. Also ich kann mich erinnern an Zeiten, wo Amazon ein paar Jahre alt war und wo dann immer noch Medienberichte es gab überall, ja, Amazon verdient immer noch kein Geld oder sie sind jetzt gerade dabei, mal irgendwie Geld zu verdienen. Ja. Oder eben die ganzen Social-Media-Plattformen, also Facebook, als es noch Facebook hieß, das Unternehmen hat halt eben auch fleißig User gesammelt, hat fleißig irgendwie ihre Infrastruktur ausgebaut, hat super viele Datenzentren und so weiter gehabt, macht halt Minus, weil es eben Investoren gibt, die da eben auch Geld reinpumpen und irgendwann zahlt es sich halt aus. Jetzt macht eben Meta das große Geld, jetzt macht Amazon das große Geld und Investoren verdienen eben dran. ChatGPT oder OpenAI ist halt noch nicht so weit, aber auch da wird ja kräftig Geld reingepumpt und wer weiß, auch die müssen halt irgendwann Geld verdienen, gucken, ob sie es schaffen. Das sind ja die zwei Probleme, warum es halt auch erfolgreich war. Es wurde genutzt von uns
allen. Wir haben es mitgemacht. Erinnerst du dich an Farmville-Zeiten? Hast du Farmville gespielt?
Ja, kurz mal, ja.
Also ich weiß, dass eigentlich sehr kritische Geister in dem Umfeld, also ich oute mich da auch, ich habe da auch eine Zeit lang gemacht, da auch jeden Tag da ihre Rüben angebaut haben und mit anderen, ja, also wir haben es mitgemacht. Man kann das nicht anders nennen und wir haben auch den Traum vom sozialen Netzwerk, wo man sich mit Freunden weltweit vernetzen kann, auch mitgemacht, fleißig daran geglaubt, aber wir sehen ja, wo wir heute damit gelandet sind.
Genau. Und dann, wenn wir dann mal zu Lösungen kommen, also die Lösung kann eben nicht sein, wir haben es alle mitgemacht und lass uns doch einfach alle wieder damit aufhören und dann, ne, also Safe Social oder Free Internet Day oder ich weiß nicht was, wir nutzen halt einfach die Plattform nicht mehr und dann wird sich das schon wieder erledigen. Das funktioniert halt leider nicht mehr. Erstens ist halt, ja, wird es nie passieren, weil die Leute werden halt nicht, wenn es eben, oder die Mehrheit der Leute, wenn es bequem ist, werden halt nicht aufhören. Oder nicht erstens, sondern das ist halt der Hauptgrund. Und ja, deswegen kann die Lösung ja nur eine andere sein.
Gibt es eine Lösung? Bietet Magante eine Lösung da entsprechend? Magante eine Lösung auf Ihrem Buch?
Also ich sehe aus den Lösungsmöglichkeiten, die Martin André eben anbietet sozusagen, also hier, er sagt ja nur mal kurz aufgelistet, die Plattformen müssen dazu verpflichtet werden, Links auf externe Webseiten uneingeschränkt zuzulassen, es müssen offene Standards durchgesetzt werden, es muss die Infrastruktur und Inhalte müssen getrennt werden. Er gibt ja da als Beispiel Entflechtung der Filmstudios in den USA oder die Telekom-Regulierung an. Also diese ganzen Lösungsvorschläge, die er gibt, Entflechtung, Verpflichtung zu freiem Standards und so, das kann ja nur über Regulierung stattfinden. Da sind wir als Nutzer raus.
Er plädiert sehr stark für eine Regulierung.
Ja, genau.
Auch ein Beispiel, was ich immer wieder frappierend finde. Ich finde es wirklich hervorragend in diesem Buch alles zusammengefasst. Das Thema, dass die Plattformen eben auch die Inhalte, die bei ihnen veröffentlicht werden, verantwortlich sind. Das schöne Beispiel, wenn ich in meinem Supermarkt Koks ins Regal stelle, dann ist morgen die Polizei da und ich werde bestraft. Ja. Wenn Meta oder sonst wer in Anführungsstrichen Koks oder eben Lügen, kriminelle Sachen, Kinderpornografie, was weiß ich, also obwohl sie da sicherlich was tun werden, auf ihrer Plattform stellen, passiert erstmal gar nichts, weil das ist ja Freedom of Speech, laut Elon Musk, laut Mark Zuckerberg und laut Donald Trump.
Und da Ich meine, Martin André hat ja selber in einigen Interviews gesagt, dass er derzeit, dass seine Hoffnung derzeit nicht allzu hoch ist, dass sich eben auch was tut. Also er zeigt eben Möglichkeiten auf, die eben das Problem mindern oder die Lösungswege aufzeigen. Aber er sagt ja selber, dass die Hoffnung gerade nicht so groß ist. Und das liegt halt vor allen Dingen daran, es kann halt im Grunde nur globale Lösungen oder sagen wir mal internationale Lösungen geben. Also Deutschland alleine kann da nicht viel tun. Also es muss, wenn überhaupt, dann noch auf europäischer Ebene sein. Idealerweise unter Einbeziehung der USA. Und da sehe ich
schwarz. Das wird halt nicht funktionieren im Moment.
Genau.
Ne? Wir haben ja schon auch in den letzten Monaten und Wochen auch die Diskussion bezüglich der Strafen, die unter DMA oder DSA, also Digital Markets Act und Digital Services Act, verhängt waren. Es sind einige Strafen verhängt worden, aber man munkelt halt auch, dass unsere Uschi von der Leyen da auch aus Angst vor dem Zinshammer von Donald Trump da an mancher Stelle ihm entsprechend eingeknickt ist. Also da muss Trump dann mal kurz drohen. Wenn ihr das macht, dann haue ich 100% Zinsen auf eure Produkte drauf. Und dann werden diese Strafen, die ja schon jetzt möglich wären, einfach eben nicht verhängt oder nicht durchgesetzt. Ja. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Sache. Und da ist natürlich der Optimismus sehr schnell verraucht, wenn man eben sieht, dass das so wenig gemacht wird.
Ja, und es geht ja darüber hinaus. Also es geht ja nicht nur darum, dann irgendwie Zölle oder was auch immer einzurichten, sondern dann sagt dann J.D. Vance so, ja, die NATO unterstützen wir nicht mehr, wenn ihr irgendwie jetzt Meta irgendwelche Steuern aufbrummen wollt. Also da wird ja sowas auch noch verknüpft. Und da sind natürlich diejenigen, die
Drohung,
auch dafür verantwortlich sein könnten für eine Regulierung, sind da natürlich also das verstehe ich auch, dass sie da in einer schwierigen Situation sind.
Ja, wobei die Frage ist, wie weit lässt man sich den ganzen Kram da gefallen?
Ja.
Ja, und man kann ja nicht nur die Hoffnung drauf setzen, dass bald Midterms sind oder dass irgendwo ein Trump verschwindet. Ich bin da erst einmal, ich erinnere an die letzten beiden US-Präsidentenwahlen also die Wahlen, wo er gewonnen hat. Man eigentlich auch damit gerechnet hat, er verschwindet und man weiß auch nicht, was nach ihm kommt.
Ja.
Ich fand es auch sehr bezeichnend, jetzt ist ja auch wieder. Und das ist, gehört durchaus auch hier zu Statistik veröffentlicht worden. 80% der Spenden, die jetzt Elon Musk und ähnliche Leute geben, gehen an die Republikaner. Mhm. Gehen an Trump im Endeffekt. Ja, 20% nur an Demokraten. Also wir sind in einer schwierigen Situation. Ich glaube, wir können nichts anderes tun, als hier uns wirklich stärker aufzustellen mit allen Risiken, die damit eben auch verbunden sind.
Ja, genau. Weil, also nochmal, die Lösungsvorschläge, die er gibt, ich hatte ja ein paar genannt, dazu kommt zum Beispiel auch Mitbestimmung bei Algorithmen, also dass die eben auch einer gewissen Kontrolle unterliegen. Weitere Empfehlung, Kündigung von Verträgen mit US-Anbietern, dass die gesamte öffentliche Hand eben einfach die Verträge mit Cloud-Anbietern aus den USA, mit anderen Plattformen oder Technologieanbietern eben kündigen sollen. Auch darüber haben wir hier schon öfters gesprochen. Klar, das klingt alles gut und klingt auch alles, dass so ein wirtschaftlicher Druck dann sicher auch was bringen könnte. Allein, mir fehlt der Glaube, dass da irgendwas passieren wird.
Ja, und du hast so ein bisschen despektierlich über Safe Social und die D-Day oder Die-Day gesprochen. Natürlich erreichst du mit solchen Initiativen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung und der Internetnutzenden, das glaube, sind wir uns darüber einig.
Ja.
Nichtsdestotrotz nutze ich immer sehr gern die Metapher des kleinen gallischen Dorfes, das man eben auch verteidigen muss, auch wenn wir den Zaubertrank noch nicht gefunden haben, mit dem wir die Römer verkloppen können, aber vielleicht finden wir ihn ja irgendwann mal.
Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Also despektierlich sollte es insofern nicht klingen, weil ich das auch schon auch als wichtig und als wertvoll ansehe, weil es eben auch, gerade wenn eben auch bekannte Personen darunter das Ganze unterstützen, dass das natürlich schon noch eine Aufmerksamkeit bringt, auch über jetzt so die übliche Internetblase hinaus. Was ich aber vor allen Dingen sagen will, ist halt dieses Übliche, wie es ja auch beim Klimaschutz ja auch ist, ne, wir so alle müssen halt irgendwie einfach weniger US Anbieter wie Google, wie YouTube, wie Meta nutzen und dann wird das schon. Da sehe ich halt, also wenn das so sein sollte, dann ist das ein sehr, 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 sehr langer Weg und insofern braucht es halt.
Ja, ich glaube, wenn wir hier ein paar Prozent wegknapsen, wenn Microsoft nicht mehr die Lizenzannahmen in diesem Umfang von der öffentlichen Hand bekommen würde, Und das ist nur ein Beispiel. Das kannst du ja mit anderen Beispielen entsprechend weiterziehen. Also wenn du also wirklich das auch in den Dollars, in den Konzerngewinnen entsprechend zu sehen ist, wenn die Steuern von Microsoft teilweise eben nicht nur in Irland landen, sondern auch mal dort landen, wo das Geld investiert wird, also auch in Deutschland. Also da sind schon sehr viele Stellschrauben da, wo man für mehr Gerechtigkeit sorgen könnte und wo wir eigentlich dafür auch sorgen müssen. Ja, zum Abschluss vielleicht noch, wie gesagt, das kleine gallische Dorf, aber nochmal die Empfehlung dieses Buches. Also wer sich dafür interessiert, es ist wirklich zahlenorientiert natürlich, faktenorientiert, aber das ist ja auch der Sinn eines Kompakthandbuchs. Und die Empfehlung auch, die Webseite, die werden wir auch in die Shownotes packen, entsprechend regelmäßig zu konsultieren, denn auf der Website, die heißt auch Vermessung der digitalen Welt, werden immer aktuelle Daten auch eingestellt. Ja, natürlich geht die Entwicklung weiter. Also eigentlich ja, eine Mussquelle für diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe zu Beginn ja auch gesagt, das sind ja auch ganz andere Aspekte, die wir heute überhaupt noch nicht drin haben, wie Gaming oder solche Sachen drin. Es wird über LinkedIn geschrieben und das hätte heute wirklich deutlich zu weit geführt, sondern wir sind eigentlich bei dem großen Bild von Martin Anträge geblieben.
Aber wir haben ja noch ein paar weitere Sendungen vor uns, denn ich würde sagen, wir senden weiter aus unserem gallischen Geisterdorf und gucken, ob wir vielleicht doch die ein oder andere Person da draußen dann weiter erreichen.
Wer bist du, Obelix oder Asterix?
Ich bin Idefix.
Du bist Idefix. Okay. Ja, da bin ich dann, wie heißt der Alte? Naja, egal.
Ja.
Das mache ich nicht drüber, Dix, bin ich wieder. Alles gut.
Methusalix.
Methusalix. Ja, mit unseren gemuten Albernheiten beenden wir unsere heutige Sendung.
So sieht's aus. Und dann sind wir nächste
Und
Woche wieder
unser
dabei,
Ziel
ne?
ist, dass wir jetzt wieder regelmäßig on air sind. Schauen wir mal, ob
Absolut.
wir es schaffen. Ja.
Und nächste Woche haben wir ja schon ein Thema. Ist doch gut.
Was haben wir denn nächste Woche? Verraten wir nicht, oder?
Verraten wir nicht. Ja gut, dann vielen Dank,
Verraten.
Stefan. Und dann
Danke dir, mein Lieber.
bis zum nächsten Mal.
Bis denne.
Tschüss.
Ciao.